Die Concordia-Station liegt in der Nähe des Südpols in der Antarktis auf ungefähr 3200 Meter Höhe, also mit deutlich niedrigerem Luftdruck. Das heißt, die Leute haben auch Mühe, zum Beispiel genügend Sauerstoff zu atmen. Das gibt einen gewissen Druck, das kann auch mal eine Panik zum Beispiel auslösen. Und aufgrund der Lage in der Antarktis ist es so, dass es über sehr viele Monate im Jahr komplett dunkel ist dort. Also sie werden nie Tageslicht sehen über viele, viele Wochen. Und assoziiert damit ist auch die Temperatur. Die Außentemperatur ist im Schnitt minus 50 Grad Celsius und im Winter kann das bis zu minus 85 Grad sein draußen und im Sommer minus 30 Grad dann.
Das war Professor Dr. Sebastian Walter, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums Würzburg. Professor Walter ist Teil eines internationalen Forschungsteams, das sich für psychische Auswirkungen starker Isolation interessiert. In der jüngst publizierten Studie Social Interactions in Isolated, Confined and Extreme Environments wurde eine 12-köpfige Crew begleitet, die für 10 Monate in die antarktische Concordia-Station zog. Beobachtet wurde, wie sich sozialer Kontakt, Gruppenzusammenhalt, Konflikte sowie Gefühle von Einsamkeit und Misstrauen im Zeitverlauf veränderten. Über diese Ergebnisse möchte ich heute mit Professor Walter sprechen. Ich begrüße Sie herzlich im MGB Medizin Podcast.
Ja, vielen Dank.
Dunkelheit, Eiseskälte, niedriger Luftdruck. Sie haben eben schon von den herausfordernden Bedingungen des Lebens in der Station berichtet. Und jetzt kommt auch noch die extreme Isolation dazu. Wie weit sind wir denn von der Zivilisation entfernt?
1000 Kilometer sozusagen bis zur nächsten größeren menschlichen Siedlung. Das nächste, was so da ist, wo andere Menschen sind, ist eine andere Station. Das sind 650 Kilometer.
Unglaublich.
Sie sind also auf der Concordia-Station weiter weg von anderen Menschen als auf der ISS zum Beispiel. Dort ist der Abstand zur nächsten größeren Siedlung wesentlich kürzer. Es ist auch nicht so, dass die Station immer anfliegbar oder ansteuerbar ist. Man kann also nicht einfach dahin reisen, wie es einem gerade passt, sondern es ist relativ kompliziert, dahin zu kommen. Die Flugzeuge können beispielsweise nur zu bestimmten Zeiten im Jahr landen.
Danke für Ihre Schilderung. Wie kann man sich denn den Alltag dort vorstellen?
Die Station besteht aus zwei großen Türmen, die verbunden sind über so einfach einen Gang. Und die Türme sind so organisiert, dass der eine Turm eher so mit Laboren drin ist, wo Experimente durchgeführt werden können, wo letztlich dort gearbeitet wird. Und dann gibt es einen zweiten Turm mit Schlafzimmern, mit einer Küche, mit einem Kino, mit einem Sportraum und so weiter. In der Regel sind dort 12 Mitarbeiter gleichzeitig vor Ort. Viele sind Wissenschaftlerinnen selber und dann fahren aber auch Technikerinnen mit, die sozusagen dafür sorgen, dass alles läuft. Das ist also eine Situation, wo man sehr, sehr abhängig davon ist, dass die Technik funktioniert. Das Essen muss praktisch die ganze Zeit da sein. Und es ist auch immer eine Ärztin oder ein Arzt mit dabei, weil eben, wie gesagt, über viele Monate kann man da nicht weg. Und wenn jetzt zum Beispiel jemandem was passiert, dann muss dort Erste Hilfe oder ärztliche Versorgung vor Ort stattfinden.
In dieser eigentlich ja lebensfeindlichen Umgebung haben Sie mit Ihrem Team eine 12-köpfige Crew aus der Ferne begleitet und über Monate untersucht, welche Veränderungen sich im psychischen Wohlbefinden und der Gruppendynamik ergeben. Wie genau haben Sie diese Veränderung gemessen?
Praktisch, wir haben das mit mehreren Methoden, also mit die Sache angegangen. Zum einen haben wir ganz klassisch mit Fragebögen gearbeitet, die auf der Selbsteinschätzung der Forschenden letztlich beruhen, also die praktisch sich selber bewerten. Wie geht's mir jetzt? Was denke ich zu bestimmten Themen? Wie funktioniert mein Team? Da haben wir standardisierte Fragebögen zur Einsamkeit gehabt. Wir haben Dinge gefragt, wie sicher man sich fühlt, ob man misstrauisch ist, ob man den anderen im Team trauen kann und so weiter. Also Fragebögen, die wir sonst nehmen, um beispielsweise paranoides Erleben bei Gesunden oder auch bei Patienten letztlich zu erfassen. Und diese Fragebögen, die auch noch ein bisschen mit Schlaf und Depressivität und solche Dinge noch mit abgefragt haben, die sind kombiniert worden mit solchen sogenannten Abstandssensoren. Und zwar sind, kann man sich das vorstellen, die sind so groß wie eine Kreditkarte, die wie so ein Badge getragen werden, in vielen Firmen zum Beispiel. Und die messen, mit welchem Badge, der gerade in der Nähe ist, wie viel Zeit die miteinander verbringen, sozusagen, in einer näheren Umgebung von vielleicht 2, 3 Metern und so. Und ähnliche Sensoren sind auch in den wichtigsten Räumen angebracht gewesen, sodass man ungefähr wusste, wie lange halten sich Leute in der Küche auf und so weiter.
Es wurde also gemessen, wer sich mit wem trifft und wo die Leute sich aufhalten. Die Messungen wurden zu 4 Zeitpunkten jeweils 2 Wochen am Stück durchgeführt. In den gleichen Zeitraum füllte die Crew dann auch die Fragebögen aus.
Die Isolation konnten wir sehr gut zeigen. Wir konnten sehr gut die Schwierigkeiten mit Schlaf und Tagesrhythmus und so weiter auch nochmal modellieren, weil ja die Personen sozusagen in langer Dunkelheit und so weiter drin waren, auf engstem Raum. Das Interessante ist aber, dass die ja trotzdem sich sehr viel gesehen haben. Also die soziale Interaktion war ständig da. Und trotzdem kam es zu Einsamkeit, trotzdem kam es zu paranoiden Ideen. Ein Grund, warum wir diese Studie so durchgeführt haben, war, dass es eben aus den Forschungen aus der Allgemeinbevölkerung so Assoziationen gibt, die darauf hinweisen, in dem Moment, wo Personen weniger schlafen, sich mehr zurückziehen und weniger interagieren mit anderen, dass sie dann auf Ideen kommen, dass andere ihnen vielleicht schaden könnten. Und dass das wie so eine Art sich selbst verstärkender Mechanismus ist, je weiter ich mich zurückziehe, je stärker ich mich abschotte, desto mehr kann ich mir ausmalen, was die anderen alle Böses mit mir vorhaben, sozusagen. Und so steigert sich oder kann sich paranoides Erleben steigern.
Paranoides Erleben wurde in der Studie mit einer Skala quantifiziert, die 2 Dimensionen hat. Die erste Dimension sind Beziehungsideen. Die Überzeugung, dass andere Personen einen beobachten oder über einen sprechen. Die andere Dimension sind Verfolgungsideen, zum Beispiel darüber nachzudenken, dass andere einem schaden wollen. Vor allem in der ersten Dimension, also den Beziehungsideen, wurde im Laufe der Mission eine signifikante Zunahme gemessen. Besonders interessant war dabei, dass die physische Nähe, die über die Sensoren gemessen wurde, positiv mit dem paranoiden Erleben assoziiert war. Das heißt, je mehr die Crew aufeinander saß, desto mehr begannen die Mitglieder, sich gegenseitig zu misstrauen.
Ich glaube, das, was alle erwartet hatten, ist, dass die Einsamkeit über die Zeit zunimmt. Und das ist das, was wir auch da gesehen haben, schleichender Anstieg von Gefühlen von Einsamkeit. Der Zusammenhalt im Team hat eben, wie gesagt, über die Zeit abgenommen, genauso wie die individuelle Leistung, wie sie eingeschätzt worden ist. Konflikte haben insbesondere in den Monaten 3 und 6 deutlich zugenommen. Und das fällt auch in den Zeitraum rein, als wir messbar Zunahme von paranoiden Erlebensweisen feststellen konnten. Und hier war für uns schwer beeindruckend. Da gibt es einen Schwellenwert, wo man sagt, ab da reden wir von richtig ausgeprägter Paranoia. Und dieser Schwellenwert wurde von einigen der Personen tatsächlich auch erreicht und überschritten. Das ist bemerkenswert insofern, weil das ja in diesen Teams, die da zur Überwinterung in die Antarktis geschickt werden, das sind ja alles Leute, die schon sehr lange bekannt sind, die als besonders stabil gelten, die als gesund gelten und so weiter, von denen man denkt, dass sie mit diesen Situationen eben sehr gut klarkommen. Und was unsere Daten hier zeigen, ist, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Also nur weil jemand praktisch im Vorscreening vollkommen unauffällig erschien, heißt das nicht, dass er dann doch unter solchen Extrembedingungen vielleicht dann Verhaltensweisen entwickelt und Wahrnehmungen entwickelt, die sonst nicht hätte. Das heißt noch nicht unbedingt, die sind deswegen krank. Aber das können eben Vorstufen sein zur Erkrankung.
Wissen wir aus der Forschung, ob psychoedukative Interventionen im Vorhinein das Risiko für die Entwicklung paranoider Ideen senken können? Also dass Menschen, die über die Möglichkeit dieser Entwicklung Bescheid wissen und die Symptome erkennen können, an der Stelle in gewisser Weise geschützt sind?
Das wissen wir so nicht, weil wir praktisch solche Situationen eigentlich nicht untersuchen. Ne? Wir haben sonst immer ganz gute Daten von Menschen, die schon bereits Symptome haben und denen hilft Psychoedukation sehr gut. Es wäre auch logisch zu denken, dass man beispielsweise jetzt in Situationen, wenn das länger anhält, dass man dann auch ganz gezielt Interventionen mit einzelnen Personen machen könnte. Also eine wichtige Frage ist ja immer, wie gehen Sie mit Ihren Emotionen um? Nicht? Emotionsregulation ist ein wichtiges Thema. Wir wissen aus der Forschung von Menschen, die aus der Allgemeinbevölkerung, aber auch von Patienten mit beispielsweise psychotischen Erkrankungen, dass solches paranoide Erleben dann auftritt, wenn Leute beispielsweise sehr stark gestresst sind durch Schlafmangel, durch niedriges Selbstwertgefühl, durch so Ohnmachtsgefühle und ähnliches. Da kann das eben schneller auftreten. Und die künstliche oder die Situation in solchen Expeditionen, auf solchen Missionen und so weiter, die ist relativ ähnlich. Die Leute haben plötzlich eben Schlafstörungen, die haben zum Beispiel völlige Dunkelheit um sich, Isolation und so weiter. Und dann können Symptome auftreten. Und wenn man sich das vorstellen würde, auf einer längeren Mars-Mission oder so, dann würde man wahrscheinlich mit diesen Personen ganz gezielt nochmal so Einzelgespräche führen, vielleicht eben von der Erde aus, wo man sagt, okay, wie geht es Ihnen denn jetzt gerade? Was könnten Sie denn tun, um Ihre unguten Gefühle in den Griff zu bekommen? Aber Sie können halt dann weder auf der Antarktis noch in so einem Raumschiff sagen, ja, gehen Sie mal raus und machen mal einen Spaziergang, ne, alleine oder und versuchen so ein bisschen sich zu bewegen und mal woanders hinzugucken und eben die Gedanken schweifen zu lassen. So das, was wir normalerweise Freunden raten würden, wenn es ihnen nicht gut geht, das geht halt dann einfach nicht. Ne?
Minus 50 Grad, hunderte Kilometer bis zur nächsten Küste und kein ganz regelmäßiger Kontakt in die Welt außerhalb. Die Mitglieder begannen sich trotz der Gesellschaft ihrer KollegInnen im Laufe der Mission einsamer zu fühlen, anstatt als Gruppe mehr zusammenzuwachsen. Hier wurde auch noch ein weiterer spannender und vielleicht überraschender Effekt beobachtet.
Wir haben einen Effekt beschrieben, nämlich dass ein Teil des Teams aus Frankreich kam und ein Teil aus Italien. Und was wir dort gesehen haben, ist praktisch, dass mit zunehmender Dauer der Mission haben sich praktisch diese nationalen Grüppchen praktisch stärker untereinander beschäftigt. Und das war dann ein ganz interessantes, konnte man auch eben statistisch nachweisen, dass die sich eben untereinander sehr viel mehr Zeit miteinander verbracht haben. Und das heißt, dass man praktisch dann Gruppen sucht, zu denen man sich zugehörig fühlt.
Die Ergebnisse der Studie könnten bei der Planung künftiger Missionen relevant werden, bei denen Menschen für längere Zeit auf engem Raum zusammenleben und keine Möglichkeit haben, sich wirklich voneinander wegzubewegen. Zum Beispiel in Militärlagern, im U-Boot oder im Raumschiff.
Was wir auf jeden Fall lernen, ist, dass man die nonverbalen Signale oder eben das einfache Verhalten von solchen Crews und Teams, die sozusagen da auf Missionen gehen, doch monitorisieren sollte, weil es ja wichtig wäre, wenn solche Konflikte anschoppen, dass man dann möglichst rechtzeitig Hilfe anbieten kann, eben von außen über Supervision zum Beispiel, entweder im Team oder vielleicht sogar mit einzelnen Personen, mit denen man dann Kontakt hält. Also wo man sich dann vorstellen kann, dass in einem Kontrollraum halt Personen mit einzelnen Mitgliedern des Teams Kontakt halten. Eine Mars-Mission beispielsweise würde ja nicht nur 10 Monate dauern, sondern eher so 3, 3,5 Jahre. Und das wäre noch deutlich enger als jetzt auf der Concordia-Station, wo sie zwei Türme haben und so weiter, sondern das wäre ja in einem Raumschiff. Dort sind die Verhältnisse nochmal deutlich beengter. Also es gibt Möglichkeiten, dass dort ernsthaft auch Probleme auftreten können, weil psychische Erkrankungen neu auftreten. Ja, das wäre etwas, worauf zu achten wäre.
Auf der Concordia-Station geht der Alltag weiter. Und es werden auch weiterhin Daten gesammelt, um später eine Replikation der Studie durchführen zu können und vielleicht auch anderen Forschungsfragen nachzugehen. Für die Zukunft überlegt Sebastian Walter, wie sich wohl die Zusammensetzung des Teams auf die Dynamik im Laufe der Mission auswirken könnte.
Die Zusammensetzung mit Mitgliedern verschiedener Geschlechter zum Beispiel oder wie viele verschiedene Nationen könnten da zusammenarbeiten? Ist es besser, jeder kommt sozusagen aus einem eigenen Kulturraum oder ist es besser, man schickt eine völlig homogene Gruppe los, nicht? Die sich zumindest in bestimmten Dingen dann besser versteht. Also da kann man vielleicht auch noch mal genauer auch analysieren, was bisher so passiert ist. Auf der Internationalen Raumstation gab es ja häufig diese Zusammensetzung, dass Männer und Frauen unterwegs waren aus sehr vielen verschiedenen Ländern, die zusammengearbeitet haben. Aber es gab ja auch die Erfahrungen, wie das ist, wenn beispielsweise bei den Missionen der Russen oder der Amerikaner, wo praktisch kulturell homogene Gruppen hochgeschickt wurden und sowas, ne? Ob das Unterschiede macht oder nicht.
Professor Walter, vielen Dank für diesen spannenden Ein- und Ausblick auf das Thema der isolierten Teammission. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke, Frau Plätzinger, danke Ihnen. Tschüss.